Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Games und dann und wann auch etwas Star Wars. Heute freut es mich mal wieder besonders, Thema und Gast ansagen zu dürfen, denn zum einen geht es heute mit Shadows of the Empire um ein richtiges Oldschool-Star Wars-Juwel und zum anderen ist heute wieder der Mann mit dem unglaublichen Fundus an Fakten am Start, aber noch viel wichtiger, ein cooler Kerl und ein super Podcast-Partner. Hi Tilo.
Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, genau. Ja, wir haben ja noch so ein paar Wochen, bis Ahsoka endlich wieder startet und da haben wir beiden uns gedacht, nehmen wir uns doch mal wieder ein etwas größeres Projekt vor die Flinte und da ist uns, oder dir glaube ich, ist damals Shadows of the Empire eingefallen, ein riesiges multimediales Projekt von Lucasfilm aus den 90ern und zwar aus einer Zeit um 94 herum, also da waren selbst die Special Editions noch nicht wirklich greifbar zu dem Zeitpunkt.
Genau, und vielleicht zwei, drei kurze Punkte zum Thema, weil du hast schon gesagt, das ist zum einen ja so ein bisschen aus unserer Rewatch-Idee geboren, ja, also und weil mich da auch immer wieder ein paar Leute noch fragen, ja, was ist denn mit dem Rewatch und ab und zu kommen noch Ideen, aber halt alle so in dem, was wir schon das letzte Mal gesagt haben, Rebellion, Expanse und so weiter, ne, und dann haben wir gesagt, der Rewatch, das war schon eine geile Zeit, aber es war halt auch sehr intensiv und wenn wir sowas nochmal in längerer Variante machen, dann muss schon wirklich die richtige Serie oder das richtige Thema da sein, weil es war doch noch ziemlich zeitliches Commitment und ich glaube, da haben wir noch nicht so wirklich was gefunden, aber dann, und ich hatte das ja schon in der Celebration Recap gesagt, dann saß ich an diesem 90s Panel und da hat dieser Graham Hancock, also Credits gehen nochmal raus, Shadows of the Empire auch vorgestellt, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht eigentlich doch mal ein Thema, weil du hast gesagt, Multimedia-Projekt, ne? Also da haben wir ja wirklich ein Buch, wir haben Videospiele, wir haben Comics, wir haben alles mögliche. Da lohnt es sich mal drauf zu schauen. Zwei weitere kleine Anmerkungen noch. Ich möchte, wie es gerade Usus ist, auch eine kleine Verlosung machen, weil ich jetzt so viel Zeugs hier von Shadows of the Empire liegen habe. Ich habe wieder durch Postschwierigkeiten manche Sachen einfach doppelt bestellen müssen, weil sie ewig unterwegs waren und ich dann Panik hatte. Deswegen habe ich jetzt Comic, Buch und so weiter alles hier in doppelter Ausführung und ich brauche Platz. Das heißt, ich sag später vielleicht kurz, wie ihr teilnehmen könnt und dann könnt ihr quasi von mir ein Shadows of the Empire Paket gewinnen und dann mit auf die Reise gehen im Nachhinein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht noch last but not least, der übliche Disclaimer, eigentlich wollten wir das Thema schon vor einiger Zeit aufnehmen, dann sind bei mir wieder ein paar Sachen dazwischen gekommen, deswegen haben sich manche meiner Erinnerungen an Buch und Comics und so weiter schon leicht verflüchtigt wieder, also falls ab und zu die Fakten ein bisschen lockerer sitzen, immer dran denken, wir sind nicht im Pro-Seminar, wir sind hier im Podcast, ja, aber ja, ich glaube trotzdem, es wird Spaß machen, das ganze Ding zu besprechen jetzt hier,
ja. Ja, das denke ich mir auch. Es ist halt so die gehörige Portion Nostalgie und ja, 90s-Feeling ist ja auch wieder aktuell in allen möglichen popkulturellen Dingen relevant. Und da passt dieses Game natürlich auch mit all seinen, mit seinen Auswüchsen, würde ich mal sie nennen, ganz gut herein. Und was du noch gar nicht so deutlich erwähnt hast, ist, dass es ja genau ein multimediales Projekt ist, aber eigentlich jetzt mal das Videogame vielleicht ausgenommen, ohne einen Film oder eine Serie oder irgendeinen Bezug auf der Leinwand auskommt. Und das war zum damaligen Zeitpunkt halt was ganz Ungewöhnliches, besonders für Lucasfilm.
Stimmt, und ich glaube, da gab es ja damals auch so ein bisschen die Tagline immer a movie without a movie, ne, weil eigentlich alles drumherum gebaut wurde, die ganze Franchise-Maschine, Sammelkarten und so weiter, werden wir noch drüber sprechen, aber das Kernstück, was man eigentlich erwarten würde, der Film war nicht da und lustigerweise war es ja auch so, dass man aber trotzdem einen Trailer gemacht hat für das ganze Projekt und ich verlinke den mal, also das ist auch wieder ein Meisterwerk aus den 90ern, nämlich da hat man einfach alle Assets recycelt und so einen Trailer gemacht. Der eigentlich wie Star Wars Trilogie im Zeitraffer ist, aber viele Leute haben, glaube ich, damals gesagt, wow, ein neuer Film kommt und dann hat man diesen Trailer wieder zurückgezogen, weil der wirklich sehr missverständlich ist. Wenn man ihn schaut, würde man denken, okay, es wird ein neuer Film angekündigt, aber es war ja in Anführungszeichen nur dieses Multimedia-Projekt, ja. Hm. Ja, Multimedia vielleicht, Tilo, noch ein kurzer Einwurf, weil wir müssen kurz über die 90er sprechen. Da hat bei mir nämlich dann irgendwas im Hinterkopf geklingelt und manchmal ist dann mein Gedächtnis doch gar nicht so schlecht, wie ich denke. Und dann habe ich mal geschaut und tatsächlich Multimedia, du wirst lachen, war 1995 Wort des Jahres in Deutschland. Und ich kann mich noch erinnern, dass es damals ja wirklich der heiße, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es einfach was ganz Neues, dass du überhaupt mal digitale Filme zu Hause haben konntest, dass du Spiele, Audio, Video und so weiter. Und damals war das einfach die Welle, ne? Alles war Multimedia, auf jeder CD hat Multimedia geklebt. Und da war natürlich Lucasfilm eigentlich wieder ganz weit vorne dabei, aber halt auch genau am Zeitgeist, ne? Also das fand ich immer faszinierend, dass, weil ich wusste, Multimedia irgendwas war doch, aber das war damals das Buzzword überhaupt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja viele verschiedene Formate, auch im Video oder das VHS-System abzulösen, gerade in den frühen 90ern. Ich erinnere mich da noch gut dran. Es gab dieses CDI-System von Philips, ja, glaube ich, ne? Das war also quasi ein interaktiver Video-Stream, der dann von der CD gelesen wurde, der aber dann, wo man halt auch irgendwie mit der Fernbedienung das ein oder andere an Infos abrufen konnte, während der Film lief und lauter so Kisten. Das hat sich dann nie wirklich durchgesetzt, weil zum einen, es gab halt wie bei der VHS und Betamax und Video 2000 gab es halt wieder einen Formatkrieg zwischen unterschiedlichen Herstellern. Dann gab es auch nicht wirklich ausreichend Software, wie das immer so ist, ne, in diesen Zeiten. Aber gerade dieses Buzzword Multimedia, ne, da ist natürlich auch Lucasfilm drauf aufmerksam geworden. Und deswegen haben wir auch beispielsweise bei dem Soundtrack, also bei der CD, die damals erschien, zu diesem Projekt. Also auch ganz, ganz spannend, sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal ausgiebig drüber. Auch die hatte einen CD-ROM-Track mit eingebrannt, der weitere Informationen, also Hintergrundinfos quasi zu diesem Projekt beinhaltete. Und das Geniale, würde ich mal sagen, ist auch daran, dass dieses Projekt ja, ist ja zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt, also zwischen Empire und Jedi, und greift diverse Schlüsselmomente aus diesen beiden Filmen auf, natürlich in etwas leicht abgewandelter Form, und zeigt dadurch schon den Weg, wie man bei Lucasfilm dann irgendwann halt damit umgehen sollte, das Expanded Universe, was ja wenige Jahre vorher ins Leben gerufen worden war mit Hilfe von Timothy Zahn, wie man damit dann zukünftig umgehen würde und was für viele Fans natürlich auch immer einen steten Quell an Frustration hervorrufen würde.
Wenn ich mich jetzt recht entsinne, und ich war damals ja sozusagen nicht live dabei, weil ich habe Star Wars dann nur im Fernsehen gesehen, aber ich glaube, Shadows of the Empire war doch jetzt auch der Startpunkt, dass man bei Lucasfilm dachte, okay, wir müssen jetzt irgendwann dieses Kanon-System in der Vor-Disney-Zeit damals noch irgendwie einordnen, weil es gab eben mit der Zahn-Trilogie und dann verschiedenste Bücher und dann jetzt quasi dieses Shadows of the Empire, was ja wirklich direkt zwischen den Filmen ist, die Notwendigkeit irgendwie ein bisschen genauer zu definieren, was ist überhaupt Kanon und was ist nicht Kanon. Und also ich will es nicht beschwören, weil wie gesagt, ich habe mir das jetzt auch nur angelesen, aber ich glaube, damals hatte man das dann angeführt, dass man gesagt hat, okay, das ist Kanon und das ist ein bisschen weiter weg und so weiter, bevor es dann später von Disney nochmal alles über den Haufen geschmissen wurde.
Genau, das hatte dann mit der Akquise aber natürlich durch Disney zu tun und diesen Wust an Medien, den es halt zu dem Zeitpunkt 2014 dann schon gab, und da musste man halt irgendwo eine Art Schlussstrich ziehen, um wieder bei Null in Anführungszeichen, zumindest was das Drumherum, nenne ich es jetzt mal ganz vage, betrifft, um da wieder was Neues aufbauen zu können. Aber natürlich, das war auch immer ein konstanter Dialog auch zwischen den Fans, die natürlich wissen wollten, ne, was hat denn jetzt eigentlich Relevanz? Welche Biografie der unterschiedlichen Charaktere ist etwas, an dem ich mich jetzt festkrallen kann und sagen kann, ne, das ist so, wie George Lucas das irgendwie gewollt oder geplant oder angedacht hat. Und dummerweise war das aber dann wirklich so, ich habe das mal auch noch ein bisschen recherchiert, war es halt wirklich so, dass man 94, 96, 98, 2001, es gab immer wieder Veröffentlichungen, also offizielle Bücher oder Kommentare in Interviews von Lucasfilm-Mitarbeitern oder auch von George Lucas selber, die stetig diesen Begriff des Kanons neu definiert haben. Also am Anfang sagte man noch so irgendwie, also 94 beispielsweise, da gab es ein Buch, das hieß A Guide to the Star Wars Universe. Da wurde deutlich gemacht, dass also alles, dass man, dass alles, was die OT ist, die, also was wir quasi die Ursprungsfilme in noch nicht in den Special Edition Versionen, was wir da gesehen haben, dann die Buchadaptionen von denen und die Radiodramas, die es damals ja auch gab, die wurden als originale Lucasfilm-Quelle sozusagen angesehen und alles, was zum selben Zeitpunkt von Lucasfilm Publishing, also die ganzen Bücher, die zusätzlich drumherum veröffentlicht worden waren, und das waren 94 tatsächlich schon über 70 verschiedene Publikationen, also unter anderem die Thrawn-Trilogie, die Dark Empire Comics, das Role-Playing-Game, das sind alles, die waren dann bezeichnet als Dinge, die eventuell nicht mit George Lucas Vision der Star Wars Galaxy zusammenhängen würden. Also da sah man schon so den, ne, so eine kleine Separierung. Und man hat aber auch genau dieses Element dann schon ganz gut beurteilen können. Alles ist immer noch auf dem Tisch und wenn es passt, dann kann es theoretisch auch wieder Kanon werden. Und später dann, ja, da gab es dann dieses Buch, was du, glaube ich, auch in der Vorbereitung gelesen hast, was 96 rauskam, von Mark Cotta-Vass, The Secrets of Star Wars Shadows of the Empire. Und da machte man dann schon den großen Unterschied, dass es zwei Hauptkanons dann eben auch geben würde, nämlich einmal die Chronologie, die sozusagen von diversen Personen bei Lucasfilm definiert wurden. Und dann auf der anderen Seite, da wurden dann die Drehbücher, die Bücher, also die Adaptionen und andere Kernwerke, also wahrscheinlich auch das Roleplaying-Game, ebenfalls als eine Form des Kanons angesehen. Aber die wurden dann schon sozusagen rausgehalten aus dem Filmkanon. Und dann irgendwann 98 nahm man dann auch zum ersten Mal den Begriff des Movie-Canons, also des Film-Canons in einer Ausgabe von Star Wars Insider war das, glaube ich, in den Mund. Und ja, dann sollte es sich aber dann auch zutragen, dass das einfach nicht ausreicht und dass die insbesondere dann Anfang der 2000er, als dann Clone Wars dazu kam, wurde es dann noch wichtiger, dass man gewisse Dinge halt dann ausdifferenziert. Und da gab es also den G-Canon, also den George Lucas-Canon, der wirklich nur die 6-Episoden-Filme einschloss, aber dann schon in den Special Editions, also auch wieder, ne, die veränderten Formen, zusätzlichen Szenen, die darin vorkamen. Dann gab es den T-Canon, den sogenannten Television-Canon für The Clone Wars. Und alles, was damit zusammenhing, also da gab es ja auch Comics-Veröffentlichungen und Bücher. Dann gab es den C-Canon, das ist der sogenannte Continuity-Canon. Der bestand dann aus allen Büchern, weiteren Comics, Cartoons, den Filmen, die nicht im Kino veröffentlicht wurden. Ja, da kamen dann auch schon die Games dazu. Und damit schließt sich dann der Kreis auch wieder so ein bisschen zu Shadows of the Empire. Weil nämlich die Geschichten der Games nicht im C-Canon sind, sondern nur die Geschichten von denen so betrachtet sind. Und die Umsetzung, also die visuelle Adaption, fällt da raus und die ist quasi dann wieder in eine Art visuellen, also den S-Canon, das war dann die letzte Einteilung, den Secondary Canon. Da war dann alles drin, was man sozusagen bei den ursprünglichen Marvel-Comics zum Beispiel in den 70ern sehen konnte. Das ist ein ziemlich kompliziertes Feld, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und kein Wunder, dass es dann eben auch noch den N-Canon gab, den Nicht-Kanon, wo dann die What-If-Stories, also alles, was dann irgendwie so Parallel Universe war oder alternative Zeitlinien, da gab es ja auch mal eine Reihe von Comics, die liefen dann da rein und dann weiß man halt auch, warum Disney dann wenige Jahre später bei der Akquise 2014 gesagt hat, okay, wir müssen irgendwo einen Schlussstrich ziehen, denn keiner hat hier noch irgendeinen Überblick.
Und ich habe noch gesagt, wir sind heute nicht im Pro-Seminar. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Exkurs, weil das ist wirklich mega kompliziert. Ja. Aber ich glaube, damals war es so, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, war das wirklich offiziell, ne, das ist wirklich was zwischen 5 und 6 passiert, was wir hier bei Shadows of the Empire quasi kredenzen. Und vielleicht, ich will gar nicht so viel über die Handlung sagen, weil ich glaube immer noch, dass es am besten ist, das selbst zu erleben, aber ganz, ganz grob einfach mal, dass man weiß, was so passiert. Ne? Also du hast schon gesagt, wir sind zwischen 5 und 6 und es tritt eigentlich ein paar neue Leute auf den Plan. Und zwar das eine ist Shizor, der neue Bösewicht, der etabliert wurde. Und der ist Kopf des Syndikats der Black Sun. Und ich glaube, die gibt's jetzt tatsächlich auch offiziell wieder. Das ist ein Verbrechersyndikat oder quasi eine galaktische Mafia. Interessanter Charakter. Und der liefert sich mit Darth Vader so ein bisschen so einen Zweikampf um die Gunst des Imperators. Und möchte sich da gut hinstellen und quasi Darth Vader verstoßen als oder vom Thron der Nummer 2 stoßen und hat also die fantastische Idee, dass er entweder verhindert, dass Darth Vader Luke Skywalker akquiriert für die dunkle Seite, indem er ihn entweder umbringt oder alternativ, noch besser, er quasi derjenige ist, der Luke zum Imperator führt und so in der Gunst aufsteigt. Das ist mal ganz, ganz grob das Gerüst, zumindest des Buches hauptsächlich, ne? Und die anderen Werke beleuchten eigentlich die Handlung so ein bisschen von der anderen Seite. Die Comics erzählen das nochmal neu mit ein paar anderen Aspekten, da können wir vielleicht hingehen. Das Videospiel wiederum kümmert sich jetzt eher um einen anderen Charakter, der eingeführt wurde, weil wir haben ja zwischen 5 und 6 das Problem, dass mit Han Solo ein sehr beliebter und wichtiger Charakter auf Eis liegt. Und dann hat man sich gedacht, ja, warum nicht einfach den genau gleichen Charakter, baugleich, charaktergleich nochmal mit einem anderen Namen einführen. Und wir haben also Dash Rander wieder, Freelancer sozusagen, der ein bisschen widerwillig, aber gegen gute Bezahlung der Rebellion hilft. Und vor allem im Videospiel ist es der Charakter, den wir auch spielen. Das geht dann, glaube ich, auf Hoth los. Und ja, im Buch hat er dann auch seine Rolle. Und ich glaube, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, was das alles bedeutet. Aber das ist einfach mal so ganz, ganz grob als Rahmenhandlung irgendwie. Den Rest muss man sich, glaube ich, wirklich selbst durchlesen und erleben, weil das ist ja Teil des Spaßes dieses ganzen Projekts. Und vielleicht noch, wie es losging, und dann bin ich auch wieder am Ende mit meinem kleinen Monolog, weil du hast ja schon 94 und 96 erwähnt, also 96 wurde das Ganze ja released, aber 94 und auch eigentlich wieder, ja, recht pragmatisch ging es los, ne, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat man zwei Sachen gesagt, zum einen, wir brauchen jetzt mal irgendein Projekt und zum anderen, wir brauchen einen Testlauf, weil wir wissen schon, dass wir so irgendwann in ein paar Jahren quasi die OT-Re-Releases machen und da wollen wir natürlich einen riesen Marketing-Hype kreieren und jetzt brauchen wir mal so einen Testlauf, um überhaupt zu gucken, wie funktionieren die ganzen Sachen zusammen. Wir wollen Merchandise machen, wir wollen Bücher, Novelle, dies, das, wie machen wir das? Und dann hat man gedacht, ja gut, dann machen wir das mal einfach alles, aber ohne Film, und hat sich überlegt mit den Publishern, mit Kenner und so weiter, was können wir denn da machen, ja, um quasi so ein Werk zu generieren. Und das war so ein bisschen der Startschuss für das ganze Thema.
Genau, also so ähnlich wie man das in den 80ern immer gemacht hat, dass eine Toy Company hingegangen ist und gesagt hat, so, wir wollen jetzt irgendwie unsere Marge dieses Jahr verdoppeln, was können wir denn uns ausdenken, damit die Eltern für ihre Kinder jetzt noch mehr Spielzeuge kaufen müssen, also machen wir eine neue TV-Serie, in der wir quasi dann in alle 2-3 Folgen 5 neue Charaktere reinbringen, damit unser Portfolio an Toys also dann immer stetig wächst. So wie man das also mit He-Man, Transformers, Mask und wie sie alle heißen, G.I. Joe gemacht hat in den 80ern. Genau so ein Gedanke gärte, glaube ich, bei George Lucas im Hinterkopf. Natürlich hatte der meiner Ansicht nach auch schon im Visier, dass er seine OT nochmal überarbeiten will. Und das war ja immer so eine Herzensangelegenheit und auch wieder mal sehr zu Unbill von vielen Fans, dass er die Hände nicht von den originalen Filmen lassen konnte. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Effekte halt noch nicht auf dem Level, den er sich vorstellen würde. Er hat aber trotzdem immer versucht, die digitale Entwicklung und das schloss halt eben auch vieles mit ein, was im Bereich des Consumer Entertainments ansonsten wichtig ist. Und dazu gehören eben zu dem Zeitpunkt auch schon die Videospiele. Dachte er, ne, was kann ich denn da noch mit reinbringen? Das Zweite, was ihn, glaube ich, interessiert hat, war die Motion Capture Geschichte, die ja bei ILM, also der Effektefirma von Lucasfilm, die über Jahrzehnte Marktführer eigentlich waren und immer noch sind, die in dem Film Casper zum Beispiel zum ersten Mal getestet wurde, ausgiebig. Und auch das war so ein Ding, was dann bei dem Game zu Shadows of the Empire zum Einsatz kommen sollte. Nicht besonders ausgiebig, aber doch ein bisschen, zumindest bei den sterbenden Sturmtruppen. Und so war es eben, dass nicht nur das Publishing House mit an diesem Tisch saß zu diesem einen großen Treffen, das du schon eingedeutet hattest im Jahr 94, sondern halt eben auch diverse, also Nintendo war auch dabei und natürlich Dark Horse als Comic-Abteilung. Und so gab es in dieser Phase der Planung auch sehr, sehr viele Ideen, wie denn Dash Rander eigentlich aussehen sollte. Also du hast schon gesagt, ne, er sollte quasi wie ein zweiter Han Solo sein. Man hat dann sehr früh, glaube ich, auch irgendwie gesagt, okay, vielleicht Han Solo ohne Herz. Also einer, der nicht ganz so soft in Anführungszeichen auch sein kann, also ein bisschen härterer Held, vielleicht ein bisschen zynischer als Han Solo mittlerweile eben als romantischer Held dann auch geworden war im zweiten Film und im dritten ja dann auch noch mehr eigentlich, wo er dann ja auch nicht mehr viel Charakterentwicklung durchgemacht hat. Und deswegen wurden halt auch sehr viele unterschiedliche Konzeptdesigner an diesem Projekt beteiligt. Ne? Und da gab es ja dann unter anderem also den Killian Plunkett, den viele Leute mittlerweile halt auch kennen, weil er Lucasfilm später sehr, sehr stark beteiligt war an Rebels. Also hat den ganzen Look and Feel von Rebels geprägt. war bei Clone Wars auch schon als Concept Artist dabei, aber der kommt ursprünglich halt aus der Comic-Schiene und hat zu diesem Zeitpunkt halt, war er einer von denen, die halt die Figur des Dash Render und auch alles, was die andere Dinge angeht, für Dark Horse erstmal gezeichnet haben. Auf der anderen Seite gab es aber den Mike Butkus, der für Lucasfilm direkt arbeitete und der hatte auch ein bisschen andere Vorstellungen. Und dann gab's, und jetzt machen wir wieder den Schluss zum Gaming, dann gab's halt noch die Möglichkeit, oder sagen wir es mal so, die Unmöglichkeit der Umsetzung von gewissen Dingen zum damaligen Zeitpunkt. Und weil man halt gucken musste, wie können wir einen Charakter designen, der auf allen drei Medien quasi gleich gut funktioniert, war dann auch in diesem Fall eben das schwächste Medium, nämlich Nintendo Project Reality, wie es damals noch hieß, war sozusagen die Basis, auf der vieles diktiert wurde. Und da kam man dann relativ früh auf die Idee, dass also solche Ideen wie wallendes Haar oder ein Umhang könnte man halt überhaupt nicht in einem Game richtig umsetzen. Und die flogen dann relativ früh schon aus den Planungsphasen raus.
Secrets of Shadows of the Empire, das ist übrigens auch ein Verlosungspaket. Da kann man nämlich die ersten Konzeptzeichnungen sehen, wo Dash eigentlich eher so ein bisschen wie der hat langes Haar, Mantel, der sieht so ein bisschen aus, wie heißt der Marvel-Charakter, so ein Hunter, da kommt jetzt auch
Raven the Hunter. Eigentlich,
Raven the Hunter, genau, so ein bisschen. Und dann gibt's, das packe ich auch in die Shownotes, gibt's auch ein tolles Video, ein YouTube-Video, da hat jemand im Prinzip das, was im Buch auch erklärt wird, nochmal mit Videosnippets und auch ein Interview mit den Entwicklern und so weiter. Da sieht man das, weil eines der Probleme, was die tatsächlich hatten, ist, die konnten zwar schon 3D-Figuren machen, ne, aber diese Übergänge zwischen den Extremitäten, also zum Beispiel Arme und Oberkörper, konnte man nicht vernünftig animieren und es sah dann echt immer so aus, wie wenn da eben so ein Stock irgendwie an so einem Körper, an so einem Torso sich dreht und dann kam man auf die Idee, na, wir verstecken das einfach, indem man eine riesige Weste anhat und deswegen hat er eben unter anderem diese riesige Weste, die hat eigentlich keinen Zweck, außer eben diese Bewegung zu verstecken, die man eben damals noch nicht lösen konnte, weil man halt nur wenige Polygone hatte. Mhm. Und ja, das Nintendo-Projekt sollte man vielleicht auch noch sagen, das war auch wieder so, was dann mit reingespielt hat, weil Nintendo hat das N64 an den Start bringen wollen und Lucasfilm oder LucasArts quasi kommissioniert, einen Systemseller zu bauen dafür. Das heißt, das war natürlich das andere Interesse einfach, okay, wir wollen ein Spiel machen, was hilft, die Konsole zu verkaufen. Da gab es ja auch verschiedenste Ideen. Und auch wieder, ich liebe diese lustigen Geschichten, aber eine der Sachen war, wer sich ans N64 erinnern kann, dass die ja die ersten waren, die einen Controller hatten, der auch wieder einen analogen Stick obendrauf hatte. Und also ganz, ganz seltsamer Controller. Ich bin mit dem Ding nie warm geworden. Ich habe das auch selbst nie gehabt. Aber dieser Controller war damals eben so geheim, ja, dass also quasi auch die Entwickler in den Studios diesen Controller nur in der Box benutzen durften und quasi die Hände in diese Box reinstecken mussten. Und man hat also von außen gar nicht gesehen, wie dieser Controller aussieht. Und niemand durfte drüber sprechen. Gibt's auch tolle Bilder auch in diesem Video, was ich auch wieder total abstrus fand und was natürlich die Entwicklung auch wieder erschwert hat. Weil am Anfang hat man eben auf den ILM-Maschinen von Silicon Graphics das Spiel entwickelt, weil es die Konsole noch gar nicht gab. Die haben natürlich ungleiches mehr an Rechenpower gehabt, bis dann tatsächlich irgendwann mal die ersten Konsolenprototypen eingetrudelt sind. Und auch einfach wahnsinnig, mit was für einem kleinen Team das damals umgesetzt wurde. Ne? Also John Knowles, der übrigens auch die Idee hatte, das ganze Ding zwischen 5 und 6 und nicht nach Episode 6 spielen zu lassen, weil er gesagt hat, komm, da haben wir einfach mehr Cliffhanger. Der hat da irgendwie, glaube ich, an zwei Projekten parallel gearbeitet, unter anderem an diesem Spiel. Ich habe das Spiel mir bei Steam geholt und ich muss gleich sagen, es kostet nicht viel, aber man kann es auf dem PC nicht spielen, ja, weil das hat eine ganz, ganz verquere Steuerung. Mhm. Es ist ultra schwer. Es lohnt sich aber, ja, guckt euch aber Let's Plays an und es gibt auch die ganzen Cutscenes. Und das Spiel leidet, glaube ich, auch ein bisschen darunter, dass man zu viele Sachen auf einmal in das Spiel reinpacken wollte. Ne? Das sagt auch er selbst. Sie haben, glaube ich, 5 Spiele in eins reingebaut. Du hast am Anfang quasi eine Kampfszene auf Hoth, die ziemlich cool ist eigentlich, ne? Wo du mit so einem Gleiter quasi die Botenschlacht mitspielst aus Episode 5. Dann hast du später quasi direkte Kämpfe gegen IG-88 und so weiter. Dann hast du Geschicklichkeitsspiele, Actionspiele und alles funktioniert wahrscheinlich eher nur so 80%. Und ich glaube, er hat auch im Nachhinein gesagt, naja, vielleicht hätten wir ja eine Sache 100% machen sollen. Aber das ist ja auch bei Lucas immer so, ne? Da kommt dann hinten was raus. Das war, glaube ich, die Engine dieser ganzen Weltraumschlachten war dann später die Basis, glaube ich, für die ganzen Rogue Squadron-Spiele und so weiter, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Also da kam dann schon noch mal was raus, ja.
Richtig, genau. Und das war wirklich so, die haben den Source Code, also die tatsächliche Programmierungs, den Programmcode haben sie dann direkt an die Entwickler der Rogue Squadron Games weitergegeben und diese ursprünglich ja auf Rebel Assault eigentlich basierenden Space-Shooter-Elemente von Shadows of the Empire, die sind meiner Ansicht nach auch mit am besten gelungen. Also es gibt halt so bodennahe Luftkämpfe, so wie ein bisschen wie ein TIE Fighter, und es gibt dann noch die Speeder-Verfolgungsjagd wie in Super Star Wars. Also dann natürlich hauptsächlich ist aber immer in dem Game halt der Schwerpunkt auf der Third Person oder auch der First Person Shooter-Elemente wie in Dark Forces, also ein Game, was zuvor auch erschienen war. Und es war aber halt für die damalige Zeit durch diese 3D-Unterstützung des N64 wirklich schon ein bahnbrechendes Ding. Selbst wenn es nach heutigen Maßstäben halt irgendwie total krude aussieht und die Steuerung halt eben auch nicht so super funktioniert. Aber es gibt halt diese legendäre Sequenz, wo man auf einem fahrenden Zug steht und man quasi in die Tiefe sich bewegt. Und das war halt für die Technik der damaligen Zeit einfach wirklich ein unfassbar immersives Erlebnis, wenn man das zum ersten Mal gespielt hat, dass man also dann von einem Zug auf den anderen springt, also ne, so ein bisschen Western-Element. Und es ist eben auch so legendär, dass man das in vielen anderen Games, die danach kamen, insbesondere eben auch von Lucasfilm, immer wieder mal zitiert hat. Also es gibt ein Level in Force Unleashed zum Beispiel, der ist ähnlich gebaut. Es gibt auch in Jedi Fallen Order direkt am Anfang, wo man das Tutorial macht, da läuft man auch durch einen Zug, der sozusagen dann diese Anklänge an dieses sehr, sehr frühe Game wieder aufgreift. Und das macht das Fanherz natürlich dann, wenn man die alle in der Iteration halt mitgespielt hat, lässt es dann irgendwie auch in der Brust immer ein bisschen springen. Ein großer Unterschied, und das sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen, diese Cutscenes, von denen du gesprochen hast, die waren beim N64 noch gar nicht dabei. Die sind aufgrund der Performance, wäre das nicht möglich gewesen, die dort mit draufzupacken. Und die sind erst für die PC-Versionen dann entstanden, die ja dann, glaube ich, ein Jahr später erst erschienen. Denn Nintendo hatte auch verlangt, das war eine ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Lucasfilm, dass dieses Game halt wirklich exklusiv erstmal nur für eine gewisse Zeit auf der N64 zu kaufen war. Und es war auch so, dass ja ursprünglich in diesem Game es sich noch weiter von dem Buch oder dem Comic auch entfernen sollte. Nämlich ursprünglich sollte ja Boba Fett die Hauptrolle in diesem Game spielen und relativ straight so Boba Fett gegen alle anderen Kopfgeldjäger. Also die Idee, die man im Comic dann ein bisschen mehr ausgebreitet hat, die hätte hier in diesem Game stattfinden sollen. Aber Nintendo wollte einen exklusiven Charakter als Hauptfigur. Und deswegen flogen halt alle Bekannten, unter anderem eben auch Boba Fett, einfach raus. Und auch so war wieder ein Element des Gaming-Sektors dann bestimmend für dieses Multimedia-Projekt.
Auch wieder Cutting Edge, Lucasfilm bzw. LucasArts, das war, glaube ich, auch die Cutscenes auf dem PC mit die ersten, die Lip-Sync hatten. Mhm. Das sieht natürlich heute auch wieder total krude aus, wenn man sich das anschaut, eher schon wie Glitches, aber damals natürlich technisch schwer umzusetzen. Und du hast vorhin auch Motion Capture erwähnt. Ich glaube, es war so, es wurde wirklich sehr viel Motion Capture gemacht, ne? Aber ich glaube wirklich 90% mussten sie wieder wegwerfen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und damals auch die Motion Capture Technologie noch nicht so weit war. Aber es hat dann eben wieder den Weg geebnet für Weiteres.
Und das Ding war halt nicht nur ein System Seller für N64, sondern ich habe nur mal gelesen, das hat sich ungefähr 10-mal so viel verkauft wie ursprünglich gedacht. Also nur auf dieser Konsole. Und da kann man natürlich verstehen, dass sie dann noch mal extra Zeit und Geld in die Hand genommen haben, um eine PC-Version zu erstellen. Denn zum damaligen Zeitpunkt war der PC-Markt halt auch noch viel, viel größer im Vergleich zu den Konsolen. Zumindest den Standalone-Konsolen, also Handhelds lassen wir jetzt mal raus. Aber wenn man nur auf die Standalones geht, waren PCs halt einfach noch das bestimmende Ding, und kein Wunder, dass Lucasfilm dann irgendwie noch eine PC-Adaption auf den Markt geschmissen hat.
Und ja, das andere Thema, was ja bei Star Wars immer extrem wichtig ist, ist eben der Soundtrack, und da kann man auch vom Game wieder ein bisschen die Brücke zu den anderen Sachen schließen, denn das Game war auch, glaube ich, das erste Spiel, was wirklich so einen komplett digitalen Soundtrack hatte, und dafür wurde extra die Cartridge, also damals auf diesen Konsolen waren das ja noch diese komischen Plastikteile, wo quasi das Memory drauf war und alles drauf war, anstatt einer CD, hat Nintendo die Erlaubnis gegeben, das Ding größer zu machen, dass auch wirklich ein digitalisierter Soundtrack drauf passt, weil man hat erst mit MIDI und so weiter versucht, das klang aber nicht so gut, und es wurde ja extra für dieses Projekt, obwohl es keinen Film gab, auch wieder jemand beauftragt, einen Soundtrack zu machen, und der ist, muss ich sagen, gar nicht so schlecht, und natürlich wollte man den in Top-Qualität auch beim Spiel dabei haben, ne?
Genau, das sollte ja auch dann irgendwie noch Teil der dieses ganzen Projekts sein, dass man halt wirklich die alten bekannten Elemente, und das ist ja auch das Interessante daran, dass eben nicht nur Figuren wie Luke Skywalker, Leia Organa und die ganzen Kopfgeldjäger halt wieder aufgegriffen werden, damit man die Identifikationsfiguren aus der OT wieder hat. Sondern dass natürlich auch John Williams Themen wieder auftauchen, zwar nicht über Gebühr, in diesem von Joel McNeely wirklich toll komponierten Soundtrack, auch mit Chor und also richtig episch, wenn man das so bezeichnen möchte, diesen doch fast abgenutzten Begriff. Das Interessante ist ja, dass der Choreinsatz hier unter anderem auch eben im letzten Track, wenn Shizors Palast zerbombt wird, Achtung Spoiler Alert, erklingt sozusagen ein Chor, dessen Text wieder mal auf den großen Ben Bird zurückgeht der quasi ein Gedicht beinhaltet.
Ja, ich glaube, hat er sich sogar auch die Sprache für dieses Gedicht vorher noch ausgedacht, ne? Also
richtig.
Er hat eine eigene Aliensprache sich ausgedacht und dann ein Gedicht, was wirklich eine komplette Story erzählt, ja.
Genau. Und dadurch auch wieder ganz witzig, er hat wieder was mit Coruscant zu tun, ne? Und den beiden uralten Rassen, den Tong und den Zell, die am Fuß eines Vulkans über viele Jahrzehnte Kriege geführt haben und dann bei dem Ausbruch dieses Vulkans ein Großteil der Bevölkerung quasi ausgelöscht wurde. Und die übrig gebliebenen Überlebenden gaben sich dann eben den Namen die Schattenkrieger. Auch hier wieder der Begriff zu Shadows of the Empire so ein bisschen mit drin. Also Schatten muss immer im Titel irgendwo vorkommen. Und dieser Gesang, der ist dann interessanterweise in Star Wars später dann auch noch für was anderes benutzt worden, nämlich für das Game Republic Commandos. Und wurde dann dort quasi zur mandalorianischen Hymne, die dann eben seither auch sehr gerne von Fans und Cosplayern mal gesungen wird oder angestimmt wird. Also ganz interessant, wie so die Dynamiken bei Star Wars immer sind, wie sich das ein oder andere aus dem anderen dann entwickelt.
Da Werder, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, heißt das Ding. Werde ich auch einen Link reinpacken, ist echt interessant. Und das finde ich immer so faszinierend, ne? Das ist nämlich wirklich, und da finde ich das Thema Podcasten wieder so toll, ja, weil erst liest man so das alles, also das Buch und schaut sich die Comics an, denkt, naja gut, da hat halt jemand was zusammengeschmissen, ne? Aber wenn man sich dann ein bisschen so reinfuchst, dann wie viele Sachen da doch hinten dran gesteckt haben, ja, und die Leute sich überlegt haben und wie viel, ja, ich sag jetzt mal, doch Liebe bei Sachen da drin steckt zum Teil, ne? Also manches war auch einfaches Business, da kommen wir später noch dazu, aber ich finde es schon toll, was man da noch so alles entdecken kann. Und nochmal, also gerade dieses Making-of-Buch, was ja damals, glaube ich, auch schon so ein bisschen als Marketing released wurde, ne? Weil gleichzeitig kam schon direkt so ein episches Making-of raus, aber das hat einfach tolle, tolle Sachen, tolle Background-Geschichten, ne? Und ich glaube, die Idee, einen Soundtrack zu machen, gab es tatsächlich für Thrawn schon mal, ne? Und dann hat man es aber ein bisschen verworfen und dann wieder ausgegraben. Genau, und ich glaube, der Soundtrack, zum einen, man sollte vielleicht nicht die Tracklist lesen, bevor man sich die Sachen durchgelesen hat. Das ist wieder wie bei den Prequels. Ja. Aber der Soundtrack hat auch eine tolle Coverart, wie überhaupt das ganze Projekt, da können wir vielleicht jetzt auch mal ein bisschen drüber sprechen, einfach ein fantastisches Artwork hat, finde ich, ja. Das finde ich auch toll, was da zusammengestellt wurde für den Soundtrack, für das Buch und dann auch für diese Trading Cards, ja.
Das eine oder andere ist natürlich immer beeinflusst von Ralph McQuarrie's Designs, aber wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, das die Trading Cards oder die Coverarts für die CD zum Beispiel vom Soundtrack, die dann eben ja von den Hildebrand-Brüdern, also zwei ganz wichtigen Comic-Artists aus dieser Zeit gestaltet wurden, die halt sehr schön auf Hochglanz getrimmt sind, bisweilen auch ja etwas fragwürdig sexistisch mit den weiblichen Charakteren umgehen, aber es atmet halt irgendwie so diesen ja einen sehr mythologischen Star Wars Gedanken, finde ich. Und das hebt diese Art halt irgendwie weit heraus über vieles, was man so gesehen hat. Es ist, ne, in der Komplexität, wie du das gerade auch sehr schön beschrieben hast, ist dieses ganze Ding für mich immer auch wie so ein Mini High Republic Projekt.
Genau,
ne? Ja. Also ich meine, gut, da fehlt die Musik noch, aber es ist halt auch sehr vielseitig. Und ich finde gerade, es sind ja nur wenig Veröffentlichungen. Also ne, wir haben ja ein Buch und dann ein Comic und dann gab es nochmal ein Nachfolge-Comic und ein Offshot oder sowas. Das ist ja wirklich eine überschaubare Anzahl. Aber trotzdem haben sie es, wie ich finde, ganz gut gemacht, jedes Medium mit seinen eigenen Stärken auch zu bedienen. Und aber ohne, dass die Geschichte halt allzu widersprüchlich oder mit allzu vielen Problemen dann überfrachtet wird. Das sieht man ja auch bei den Figuren, ne? Ich meine, Hasbro hat sich da, glaube ich, dann die größten Freiheiten in der Gestaltung genommen, was die Dinge angeht. Und auch hier hat man versucht, die Comics mit reinzunehmen. Also es gibt ja zum damaligen Zeitpunkt, das war ja auch ein Novum, es gibt ja diese Comic-Two-Packs sozusagen, wo also immer zwei Figuren drin waren mit einem kleinen Shadows of the Empire Comic hinten drin. Auch heutzutage immer noch gesuchte Sammlerstücke, wenn sie denn im guten Zustand oder ungeöffnet sind. Und das sind alles so, ja, so witzige Dinge, die man sich manchmal vielleicht heute auch wieder mal wünschen würde, dass mal ein bisschen mehr Risiko eingegangen wird und dass man vielleicht mal versucht, anders zu denken und die Dinge so ein bisschen weiter zu treiben, in welche Richtung eben auch immer.
Ja, wobei ich bei den Figuren, also das ist jetzt das Einzige, wo ich nicht so hundertprozentig mit warm werde, einfach die Gestaltung, ja, weil die sind ja schon, wenn man sich das anschaut, sehr, die haben sehr kräftige Oberkörper und Oberarme und sind dann alle so ein bisschen dreiecksmäßig gestaltet irgendwie. Und ich habe nicht rausgefunden, warum das so ist. Ich dachte, vielleicht ist es, weil eben der Shrander durch diese Weste und so weiter so aussieht im Spiel, dass die anderen da gemacht wurden. Zum anderen, ich glaube, vielleicht auch der 90er Zeitgeist, ne, was haben wir damals eben diese muskelbepackten Helden gehabt? Und du hast ja schon gesagt, also generell, ne, Frauenbild, Körperbilder, also da merkt man, das Ding ist schon ein bisschen älter insgesamt. Ja, da kommen wir auch beim Buch, glaube ich, noch zu ein, zwei fragwürdigen Geschichten. Auf jeden Fall, es gab ja diese Boxen, genau, Comics, und es gab auch immer wirklich so Duellboxen, ne? Also wo du dann direkt, keine Ahnung, Darth Vader gegen Caesar oder so, Caesar nachspielen konntest und hast dich schon gehabt, oder Boba, glaube ich, auch in einem Battlepack und so weiter. Ganz cool. Und auch ein riesiges Ungetüm, denn es wurde ja ein neues Schiff auch eingeführt, ja, neu muss ich auch in Anführungszeichen setzen, die Outrider, die gibt's als riesen Modell da auch. Mhm. Ja, und das wurde ja designt auch von einem alten Bekannten schon wieder, von Doug Chang, der auch zu der Zeit so ein bisschen seine Anfänge bei Lucasfilm genommen hat. Ne? Er hat eben dieses Schiff, was für mich eine 1:1-Kopie vom Millennium Falcon ist, aber das mal nebenher. jetzt mittlerweile ist er quasi Art Director für alles, was bei Disney so passiert im Bereich Star Wars.
Ja, genau. Also der ist irgendwie Chief Creative Director oder irgendwie sowas nennt sich das, glaube ich. Und Vizepräsident ist er auch. Also der ist richtig, richtig aufgestiegen. Und ja, die Outrider ist sieht aus wie eine Kreuzung zwischen B-Wing aus Jedi und dem Falcon. Da hast du absolut recht. Das soll ja auch ein koreanisches Schiff sein. Ich glaube, YT-2700 ist irgendwie die Kennung. Was Kenner anders gemacht hat als im Game beispielsweise, ist, dass man das Cockpit komplett herausrotieren konnte, also nach oben über den Rest der Hülle. Aber das ließ sich dann für das Game halt irgendwie aufgrund der Komplexität nicht umsetzen. Ich finde es trotzdem ziemlich schick. Und es ist auch ein Schiff, was häufiger mal später in anderen Star Wars Werken immer wieder vorkam. Sogar George Lucas selber hat es dann in Episode 4, in der Sequenz, wo Luke mit dem Landspeeder nach Mos Eisley fährt, da sieht man im Hintergrund kurz die Outrider starten. Also das ist dadurch dann eben auch wieder in den Canon zurückgekehrt.
Ja, und ist, glaube ich, eines der ganz wenigen Dinge, die es quasi jetzt in den neuen Canon geschafft haben, ne?
Ja, es gibt immer mal wieder. Also ich glaube, in dem Star Wars Galaxies, so ein Mobile-Game, da gab es den Dash Render, glaube ich, als einen der 5 oder 6 Legacy-Charakteren von ein paar Jahren noch mal spielbar, kam der dazu. Also die Figur ist immer mal wieder aufgetaucht, kam auch in einem Buch mal wieder vor, 2012 oder so gab es nochmal ein Buch, wo er mit Han Solo zusammen ein Abenteuer erlebt. Also der ist schon immer noch präsent und taucht ab und zu mal wieder auf für die OG, die OT-Fans, damit man da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Nostalgie noch versprühen kann mit diesen Figuren.
Ja, ich wollte noch einen Gedanken nochmal zum Design loswerden oder zum Artwork, bevor wir dann vielleicht mal Richtung Kernstückbuch vorgehen. Und das ist eher so eine emotionale Sache. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich habe mir das aufgeschrieben hier. Also zum einen sollte man vielleicht noch sagen, ne, dass Drew Stewson, glaube ich, wieder ausgesprochen, hat das Hauptartwork, das Cover auch für das Buch gemacht, und der hat ja wirklich alle bekannten Filmposter gemacht. Also finde ich auch wieder faszinierend, wen man sich da holt für so ein Nebenprojekt, in Anführungszeichen, zumindest aus heutiger Sicht. Damals war es ja schon wichtig. Aber ich finde dieses Cover vom Album, ja, und auch diese Trading Cards, ich weiß gar nicht, wie ich das so in Worte fassen kann, aber für mich versprüht dieses alles, was in den 90ern passiert ist, oft mit Richtung Science Fiction oder gerade so Science Fantasy bei Star Wars, das hat irgendwie immer so was Melancholisches, finde ich, weil es immer so, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, aber eigentlich in der Rückschau ist es dann schon wieder alles sehr altbacken oder sowas. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich stehe total auf diesen Stil, ja, weil ich finde, es hat wirklich auch das, es gibt ja dann dieses Bild vom, ich glaube, auf dem Album ist es entweder die Outrider oder der Millennium Falcon, die so alleine vor so einem Sternenhimmel so steht oder so weiter. Solche Sachen finde ich total toll, irgendwie, keine Ahnung.
Die Komposition, ne, wie die Figuren miteinander interagieren, wie sie einander überragen und so, das ist schon richtig toll gemacht. Und es wirkt halt einfach nicht so gefotoshoppt, wie das heutzutage ist, ne, wo man dann doch deutlich immer anmerkt, dass da schnell gemacht wird und man eigentlich nur so ein Schema hat, nachdem jedes zweite Poster dann gestaltet wird. Und hier hat man den Künstlern, glaube ich, noch mehr Freiheiten gelassen und da gab es noch keine Marketing-Executives, die dann da eingegriffen haben und im Nachhinein noch mal ein bisschen drüber gegangen sind. Das wurde damals halt eben auch alles eben noch analog gezeichnet. Es waren halt wirklich Acrylfarben oder ich weiß nicht genau, in was für eine Technik die angelegt wurden, aber es war halt auf jeden Fall nicht auf einem Zeichenboard an einem Rechner.
Genau, ja, dann lass uns mal zum Buch gehen. Und ich habe vorhin jetzt schon ein paar Mal gesagt, pragmatisch, und das fällt mir immer deswegen ein, weil beim Buch finde ich auch wieder die Entstehungsgeschichte oder zumindest wie der Autor zu seinem Werk gekommen ist. Das fand ich auch schon wieder interessant. Und zwar, das Buch wurde geschrieben von Steve Perry und war damals auch ein mega Erfolg. Ne? Also ich habe hier jetzt, keine Ahnung, New York Times Bestseller steht auf der Variante, die ich hier habe, und es scheint wohl auch so gewesen zu sein. Und der Steve Perry ist, glaube ich, so ein richtiger Auftragsautor, ne, zu der Zeit gewesen. Der hat für alle möglichen Franchises Buchumsetzungen gemacht, für Alien, für Conan und dann eben für Die Maske. Und das sind, glaube ich, alles Bücher, da sagt er selbst auch, da steckt kein großer Anspruch dahinter. Ne? Die sind nur geschrieben, um quasi die Dollars mitzunehmen auf dem Buchmarkt. Und ich glaube, er hat relativ kurzfristig bei Der Maske supported. Mhm. Auch ein super Film, ja, kann ich mir immer noch anschauen. Und das Buch geschrieben. Und dann hat, glaube ich, sein Verleger oder sein Chef gesagt, ach, weißt du was, du hast mir jetzt hier geholfen bei LucasArts oder Lucasfilm. Die suchen gerade jemanden, der eine Buchumsetzung macht. Ich positioniere dich mal. Und so ist er quasi zum Autor, sehr vereinfacht gesagt, eben für das Shadows of the Empire Buch geworden. Und ich glaube, er wollte auf jeden Fall eine sehr palpige Story erzählen, hat er auch in ein, zwei Interviews gesagt, ne? Also so stellt er sich das Ganze vor, und ja, er hat dann, glaube ich, auch halbwegs freie Hand gekriegt, ne? Also natürlich schon irgendwie so die groben Linien wurden ja schon definiert, was da passiert, welche Figuren und so weiter, und ja, kann man sagen, da hat er sich ausgetobt in dem Buch.
Ja, das ist ja, glaube ich, das ist auch was Besonderes, weil in den letzten Jahren haben wir immer wieder mitbekommen, was passiert, wenn Lucasfilm Einfluss nimmt auf Kreative und in was für Dingen das dann meistens endet, nämlich in Differenzen. Und er hat hier halt wirklich nur so ganz wenige Dinge an die Hand bekommen. Also unter anderem, dass man eben diese Mafia-Elemente der Black Sun stärker herausheben sollte. Und witzigerweise ist er ja auch derjenige, der das berühmt-berüchtigte Tereskesi, ein finnischer Begriff für Stahlhand, diese Art des indonesischen Kampfsportstils, der hier eingeführt wurde, der das erfunden hat. Und schon ganz ganz witzig, ne? Und er hat es tatsächlich innerhalb von 4 Monaten, hatte den ersten Entwurf wohl fertiggestellt. Und er meinte halt, in der Interaktion mit Lucasfilm wäre es ein sehr hilfreicher und einfacher Umgang gewesen. Kein Vergleich mit den sonstigen Anzugträgern.
Da haben sich die Zeiten, glaube ich, ein bisschen geändert.
Ja, leider.
Ja, und also ich muss sagen, vielleicht Mini-Meinung/Rezension zu dem Buch, ja. Ich habe schon sehr viel Spaß gehabt, es zu lesen. Es ist an einigen Stellen, über die wir jetzt, glaube ich, kurz sprechen werden, wirklich nicht gut gealtert. Aber ich fand es halt auch einfach in der Rückschau wieder interessant, was für Aspekte, zum Beispiel, es gibt so kleine Geschichten, ne? Luke baut sich sein Lichtschwert, was natürlich damals komplett anders funktioniert hat, als es jetzt offiziell im Kanon gemacht wird. Sowas finde ich in der Rückschau halt immer einfach interessant zu lesen. Auch Luke selbst, ne, kommt mir in dem Buch wesentlich draufgängerischer vor, als er eigentlich ist, weil es gibt ja dann die Szene, wo er wird ja dann auch von Attentätern verfolgt, ja, weil wie gesagt, der Plan ist ja entweder ihn gefangen nehmen oder ihn umbringen. Und dann ist er irgendwann mit dem Swoop-Bike, glaube ich, unterwegs und trifft auf so eine Swoop-Bike-Gang. Auch tolle Szene, die in den Comics dann noch ein bisschen detailliert wird. Und da ist er total der Badass, ne? Also zu dem Zeitpunkt ist er natürlich schon mächtiger Jedi, aber auch in der Rückschau, also ich glaube, seine Geschichte wird auch so ein bisschen verklärt, weil wenn du da in seine Gedanken reinschaust und er hat ja seine Gedanken werden da so ein bisschen erläutert, da klingt so, als wäre er schon als Jugendlicher total der Draufgänger gewesen. Mhm. Aber wir wissen ja alle, er saß in der Hütte und hat mit dem Raumschiff gespielt. Aber das fand ich ganz lustig, was für Aspekte da reingebracht
wurden. Genau, und es ist natürlich auch noch ein großer Unterschied zum Game. Also gerade die von dir angesprochene Superbike-Gang-Konfrontation, die spielt man ja im Game quasi nur als Dash Render und hat sozusagen, man soll Luke beschützen, ne? Man hat den Auftrag von Leia bekommen, sich sozusagen um Luke zu kümmern und hängt dann da in dieser Kneipe ab, wo man dann diese Typen da beobachtet, die dann irgendwann auf ihre Bikes springen und sagen, okay, jetzt fangen wir Luke oder töten ihn halt. Und dann hat man eine gewisse Zeit sozusagen im Spiel zur Verfügung, um die dann abzudrängen, dass sie dann in Felsen krachen oder sonst wie halt sterben. Und am Ende kommt man dann bei Luke an und der wartet dann schon und sitzt auf seinem Bike und dann gibt's halt wieder eine Dialogsequenz. Aber das ist halt schon einer der großen Unterschiede auch zum Buch, ne?
Da. Und das Swoop-Bike in dieser Cutscene, also das muss man sich anschauen, weil er sitzt da wirklich wie so, keine Ahnung, Easy Rider-mäßig, ne, auf so einem Swoop, das hat hinten noch sogar noch Ornamente irgendwie im Sitz drin und so weiter. Also das ist wirklich ganz großes Kino, was da aufgefahren wird. Ja. Ansonsten glaube ich zwei Sachen, die mir im Buch so in Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist natürlich der Elefant im Raum, ja, eben Leia und Shizor. Also Shizor, sollten wir sagen, ist nicht nur ein Criminal Mastermind, sondern er ist auch von einer echsenartigen Spezies. Und was er hat, er ist extrem intelligent, extrem scharf, wie man so schön sagt, aber er hat auch die Fähigkeit, er kann Pheromone versprühen. Und diese Pheromone lassen quasi alle Lebewesen um ihn herum verfallen ihm, ja. Und er sieht dann irgendwann Leia und sagt, Mensch, also die Leia, ja, die gefällt mir aber auch ganz gut. Und hat dann den Plan, sie zu verführen. Und natürlich, er verführt sie mit Musik, mit ganz klassisch, ne, mit versucht sie auf ein Date zu kriegen unter dem Vorwand einer diplomatischen Mission und lässt dann eben seine Pheromone spielen. Und dann kommt es zu einer Szene, die ich schon ein bisschen schwierig finde. Also, aber aus verschiedensten Gründen, wo sie ihm wirklich fast verfällt, ja, weil sie sich eben diesen chemischen Prozessen nicht widersetzen kann. Und wie allein wie das beschrieben wird, da habe ich schon kurz gedacht, ich bin jetzt in so einer Groschenroman-Schmonzette, ja, in dieser sich andeutenden Liebesszene. Also. Und was ich aber so schwierig finde, viele beschweren sich ja, dass Leia als starker Charakter gar nicht in so einer Situation sein dürfte. Da sage ich, okay, fand ich jetzt auch nicht so cool, aber andererseits, also logisch gesehen macht es ja Sinn, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht und ob man das so hätte erzählen müssen. Ich finde eigentlich viel schlimmer, dass ihr Gedankengang in der ganzen Situation, wo sie ja quasi gegen ihren Willen, ja, in sowas reingedrängt wird, sie widersetzt sich dann, sollte man sagen, ja, aber ihr Gedanke ist eigentlich nie, ich will das nicht, ihr Gedanke ist eigentlich immer nur, oh Gott, Hahn, ja, was denkt Hahn, ja, und also da merkt man schon, dass damals noch so ein bisschen die Hierarchie in so einer Beziehung anders gedacht war, glaube ich, zumindest von Steve Perry.
Ja, das stimmt. Da haben wir uns zum Glück weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Die interessant ist, dass es auch noch eine andere Szene gibt, in der Leia mit Chewie, glaube ich, irgendwo sitzt in einer Kneipe, ne? Das ist etwas früher im Buch, und sich dort dann aber doch relativ gut alleine verteidigt, ne? Da gibt's dann halt diese, wo sie quasi Chewie auch sagt, ne, ich krieg das schon alleine hin, und dann kommt halt, ich glaube, da wollen sie Lando treffen, genau, und das ist in irgendeiner, ja, so einer Spielunke, und warten halt auf Lando, und da kommt halt ein Typ nach dem anderen an und will Leia halt irgendwie angraben. Und irgendwann zieht sie dann halt ihren Blaster und macht dann wirklich deutlich, okay, ist bis hierhin und nicht weiter. Obwohl Chewie vorher angeboten hatte, ne, sie irgendwie zu beschützen, und er auch eine ziemlich eindrückliche Figur abgibt in seiner Rolle. Aber das ist dann auch sehr witzig, dass der Weg, wie sie dann Chewie auch in Shizors Palast mit reinschmuggeln, ist, dass sie ihm einfach einen neuen Haarschnitt geben. Ne, und einfach so den Großteil seiner Mähne einfach so glatt wie so ein Crewcut irgendwie so abschneiden auf dem Kopf. Das war schon witzig.
ja, überhaupt die Palastszene, oder das ist auch wieder einfach toll, wie man sich da durch die Katakomben, hat mich dann so ein bisschen an Knights of the Old Republic erinnert, aus der Unterwelt da quasi durch irgendwelche schlammigen Katakomben, und natürlich bei so einem Roman bleibt es nicht aus, ne, du trittst quasi in irgendwelche undefinierten Sachen, du stinkst und so, aber finde ich eine tolle Actionsequenz. Und an der Stelle, also genau, Chewie muss sich ja quasi mit einem Haarschnitt, der ihm überhaupt nicht gefällt, und in den Comics können wir auch verstehen, warum, verkleiden. Und ich glaube, Leia kriegt dafür, ist es dafür, oder dass sie, nee, an der Stelle bekommt sie ja dann die Verkleidung, und wir erfahren auch, wo sie herkommt, zumindest in der damaligen Variante, in der wir sie dann auch in Episode 6 wiedersehen, ja, in Jabba's Palace.
Genau, Boosh. Das Boosh-Kostüm hat seinen großen Auftritt, und auch hier wieder ein paar kleine Unterschiede, ne? Also während man im Game, glaube ich, Dash Render alleine spielt, wie er durch diese Katakomben unter dem Palast sich in durchschlägt und dann auch mit einer Dianoga kämpft, und dann man da die Tentakel abschießen muss und alles Mögliche, um dann die Sprengsätze zu installieren, ist das im Buch ja mit Luke zusammen, ne? Die sind ja da zusammen unterwegs. Ja, und auch in dieser Hinsicht ist es natürlich alles etwas optimiert für einen Single-Player-Action-Shooter, um da sozusagen dann eben auch die Spannung aufzureiben. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, viele Soundeffekte, die da vorkommen, also ne, das positive Bestätigen, wenn man irgendwie einen Schalter umlegt, ne, oder das Nachladen von irgendwelchen Blastern, wenn man dieses Klicken. Das sind alles Sounds, die auch wieder und wieder von Star Wars Games dann verwendet wurden. Also auch später in den Jedi Knight Games. Das sind teilweise genau dieselben Soundfiles, die da dann wieder auftauchen. Und das ist ja auch so ein Teil des Worldbuildings. Also das ist ja auch das, was Star Wars eben so ausmacht und was auch dann einfach auffällt, wenn man wie bei den Sequels zum Beispiel die Sounds von den Lichtschwertern auf einmal krass verändert. Und man dann denkt, naja, okay, es klingt ja auch gut, aber es ist halt doch irgendwie ein bisschen anders, und wir befinden uns halt mit diesen Dingen immer noch in der Zeit, wo man das halt einfach noch nicht gemacht hat.
Nochmal ein Sprung dann zu den Comics, wo wir später hinkommen, das sieht man auch wieder in diesem Making-of, ja. Da wurde das Skript halt auch wirklich auch noch die Panels halt überarbeitet. Da gab es dann auch von der Story Group halt Hinweise, ne, also so würde sich Luke nicht verhalten, das bitte ändern und so weiter. Das finde ich auch nochmal ein toller Einblick, halt zu gucken, wie das damals halt so alles versucht wurde, zumindest halbwegs konsistent zu halten. Ja, und genau. Und Sounddesign ist ja einfach, ne, deswegen nochmal die tolle Doku da auf Disney Plus und so weiter. Das ist ja ein Riesenbestandteil von Star Wars. Und das dann, ja, hat man sich so wie damals bei den Hollywood-Filmen, ne, hat man ja auch immer die gleichen 20 Sounds wieder verwendet.
Ja, genau. Und den Wilhelm Scream.
Genau, den Wilhelm Scream.
Der kommt hier, glaube ich, auch vor in dem Game.
Ja, ja, ja. Okay. Übrigens, die Rolle wurde neulich gefunden, habe ich gelesen irgendwo. Man hat irgendwie die Original-Soundrolle vom Wilhelm Scream gefunden in irgendeinem Archiv.
Wie cool. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, und das andere im Buch, was ich auch toll finde, ist, dass wir noch mal ein bisschen Background bekommen, wie denn die Todessternpläne akquiriert wurden. Weil das ist natürlich, zumindest in der damaligen Variante, auch wieder Shizor Mastermind, ja, der das eigentlich als Finte nutzen möchte, um die Rebellen in Sicherheit zu wägen und auch das nicht zu einfach zu machen. Sagt da, ey, pass auf, wir schicken so ein Schiff raus, das könnt ihr erobern, und dann sind die beschäftigt damit. Fand ich auch ganz cool und zeigt halt auch wieder, der hat wirklich um fünf Ecken gedacht.
Also er wird schon als extremer, also wirklich wie ein Sherlock Holmes fast schon als genialer. Also in der Hinsicht ist er eben auch wieder Thrawn sehr ähnlich, ne, in diesem Element, außer dass Thrawn halt kein Mafiosi ist, der da so eine Untergrundorganisation auch gleichzeitig bedient. Aber es ist schon irgendwie interessant, dass man auf einmal einen Charakter hat, der nicht nur so unglaublich einflussreich und mächtig ist, von dem man vorher aber einfach noch nichts gehört hat. Und ich glaube auch immer noch, dass es ein bisschen ja schwierig ist, davon auszugehen, dass er den Imperator, der ja dann spätestens zumindest bei den Prequels, ne, als der absolute Mastermind der Galaxis inszeniert wurde, dass er den so relativ leicht dazu bringen kann, die größte Waffe, also die Todessternpläne, in sich Entwicklung befindet, des Imperiums, mal eben so, ne, als Finte irgendwie nur auf so einen Frachter irgendwie, der kaum irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen hat, zu geben. Also da wird schon ordentlich mit der Brechstange, glaube ich, gearbeitet.
Ja, das stimmt, ja. Aber das ist ja immer so ein bisschen die Achillesferse der ganzen Saga eigentlich, ja. Ein Charakter, den wir jetzt noch gar nicht hatten, ist die Assistentin, oder eigentlich ist es wesentlich mehr als die Assistentin, ist eigentlich die rechte Hand von Shizor, ne? Und zwar Gurry wird sie ausgesprochen, ist eine Assassinin, aber eben auch ein Roboter oder Replikant, könnte man vielleicht sogar sagen. Ne? Mhm. Denn anders als die Droiden, die wir sonst kennen, sieht sie wirklich hundertprozentig humanoid aus und man kann es nicht unterscheiden. Und ich finde sie auch spannend, vor allem dann später in den Comics bekommt sie ja nochmal so ein bisschen ihren eigenen Auftritt. Da sind wieder ein paar ganz coole Ansätze in der Story, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass man sie wieder ein bisschen vertieft, weil sie hat ja das Problem, dass sie eigentlich gar nicht so einen richtigen eigenen Willen hat. Sie ist programmiert und muss quasi machen, was ihr Herr oder ihr Herrscher, Shizor, ihr befiehlt. Und er ersetzt sie eben ein, manchmal auch zum privaten Vergnügen, wie wir erfahren, aber hauptsächlich eben, um Gegner aus der Welt zu schaffen und ja, Arbeiten für sie zu erledigen. Und dann gibt's ja später, kommt es in die Situation, wo es sich so ein bisschen ihr auftut, dass sie eigentlich vielleicht gerne anders handeln würde. Ne? Und das fand ich ein interessanter Aspekt, weil das natürlich schon größere Fragen aufwirft. Und ich hatte mir ehrlich gesagt gehofft, wir sprechen später vielleicht über den zweiten Comic dann, dass es da ein bisschen vertieft wird. Aber leider ist sie dann eigentlich wieder einfach nur, ja, oder nicht nur, aber sie ist halt dann einfach nur eine extrem gute Kämpferin wieder in diesem Comic hauptsächlich, ja.
Mhm. Ja, ja, also da sind auch wieder so ein paar Pfade angedeutet, die man dann leider im Gesamtkontext nicht mehr wirklich ausgeleuchtet hat, was sicherlich auch interessant gewesen wäre. Genau, sie ist halt so eine eiskalte Super-Assassinin und insbesondere ihre Auseinandersetzung mit Luke ist ja auch ganz, ganz interessant. Und er kann sie ja nur besiegen, weil er seinen Force-Speed einsetzt. Ja, da hat sie dann einfach keine Chance. Aber ja, nichtsdestotrotz ist sie halt eigentlich nur ein Handwerkszeug für Shizor. Ja, fällt damit eben leider auch wieder in dieses fragwürdige Frauenbild, was wir da haben, rein. Und naja, in diesem Evolution-Comic, ne, also dieser Fortsetzung, die du gerade schon erwähnt hast, da wird ihre Rolle halt ein bisschen anders dann auch angedeutet oder ausgedeutet. Aber ja, naja, sie bleibt halt die kühle Blonde mit dem tödlichen Schlag.
Ja, und schade, da hätte man nämlich mehr draus machen können. Aber ja, Comics, jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Insgesamt gibt's, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, 4 Hauptcomics in dem ganzen Ding. Zum einen haben wir eben den Shadows of the Empire Comic, der von John Wagner, glaube ich, hauptsächlich getrieben wurde. Und der erzählt eigentlich nahezu 1:1 das Buch nach, aber mit einer leicht veränderten Perspektive. Denn hier gibt's ein bisschen mehr Fokus auf unseren Freund Boba Fett.
Ja.
Der ja zu der Zeit noch damit beschäftigt ist, quasi den zu Carbonit gefrorenen oder was auch immer die technische Bezeichnung ist, Han Solo auf jeden Fall, zu Geld zu machen. Ja, und das sind unter anderem diverse Bounty Hunter Kollegen ihm auf der Fährte. Das finde ich eine ganz tolle Story da drin. Da hätte ich mir echt mehr von gewünscht, weil ich finde die Stellen, in der einfach nur noch mal das Buch nacherzählt wird, mit weniger Sätzen in ein paar Panels, fand ich jetzt eigentlich nicht so berauschend. Ja,
ja, das stimmt. Also für mich als Boba Fett-Fan war das natürlich ein Fest damals, den Comic irgendwie zum ersten Mal in der Hand zu halten und dann zu sehen, dass mein großes Idol irgendwie da gerade auch als der Badass dargestellt wird, der er eigentlich ist. Und selbst wenn die anderen, also IG-88 oder Forlorm oder sowas glauben, dass sie ihn halt überwältigt haben und ausgeschaltet haben in seiner Gefahr, dass er dann eben immer noch in der Lage ist, am Ende des Tages die ganze Sache dann für sich selbst herumzureißen. Und das macht schon Spaß. Also auch die ganzen Auseinandersetzungen an Bord der verschiedenen Schiffe. Ne? IG-88 hat ja auch sein eigenes Schiff. Und wie dann da so ganz ganz geschickt die Sprengsätze hin und her transportiert werden. Und bis am Ende dann eben wirklich, geschieht ja dann auch ganz, ganz zum Schluss, ne? Wo dann quasi schon auf Tatooine Boba Fett dann auch noch seine eigene Rüstung nutzt, um den letzten, ich glaube Bosk ist es dann, glaube ich, abzulenken, während er schon bei Jabba quasi dann den Carbonit-Block abliefert. Das ist schon großes Kino. Das ist wirklich, ja, das macht Laune.
Der Teil ist toll gemacht. Ich habe gerade nochmal eben nebenher drin rumgeblättert. Der ist auch super toll gezeichnet. Mhm. Und ich hatte, wie ich es gelesen habe, so ein bisschen Vibes von der dieser eine Mandalorian-Folge, die auch so ein bisschen Alien-mäßig ist, wo sie quasi durch diesen durch dieses Gefängnisschiff durchgehen und der Mando den anderen auf der Spur ist. Weil das ist ja so genauso, ne? Er versteckt sich im Schacht hinten dran. Und immer, wenn sie denken, sie haben ihn, dann hat er nochmal eine Finte drauf. Fand ich ganz toll. Ansonsten sehen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen mehr nochmal, ne? Luke und die Swoop-Bike-Gang. Wird hier, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausgeführt.
Also, es gibt noch so einen imperialen Agenten. Ne? Also,
genau, der kommt da
vor. Der kommt auch noch vor. Da wird die Geschichte dann, glaube ich, aber ein bisschen zu kompliziert, meiner Ansicht nach. Da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht einfach nur noch so Charaktere einführt, damit man dann nochmal ein Buch mehr machen kann, also nochmal 24 Seiten mehr Comic hat. Und das wirkt leider Gottes da irgendwie so. Und die Namen sind natürlich auch lustig, ne? Der eine heißt Big Jizz, also das übersetzen wir lieber nicht, aber das ist schon.
Ja. Und ein Highlight, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, ist natürlich die Frisur von Chewie, die wir hier sehen. Ja. Also das ist so.
Das ist großartig.
Es gab so 80er Actionfilme, ab und zu mal so ein paar Villains, die auch diese Figur hatten. Einfach so hochgeschnittene Haare, die dann einfach so ganz glatt abgeschnitten wurden oben. Ja. So tellermäßig, ganz toll.
So Biff Tannen, also mich.
Genau, Biff Tannen, ja, genau. für mich natürlich, ich entdecke ja vieles jetzt im Nachhinein eben. Ich habe IG-88, muss ich ja sagen, erst mit Mando kennengelernt, ne? Und hier hat auch wieder einen Auftritt. Genauso dieser andere Bounty Hunter, der dann von der Frog Lady als, ich glaube, das ist zumindest das gleiche, baugleiche Modell, ne, den sie benutzt, sehen wir hier drin. Und was sich hier so ein bisschen andeutet und was wir dann im Nachfolger-Comic Evolution, der, glaube ich, was ist der, 8, 9, 10 Jahre später erschienen oder sowas, ist natürlich, dass Leia und auch Gary dann von der Zeichnung her, ja, ich sag mal, das ist schon noch sehr viel Male Gaze, sagt man, glaube ich, dazu, ne, in engen Kostümen mit den entsprechenden Proportionen sich durch die Szenerie bewegen. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber die Story ist ganz cool.
Ja. Das stimmt. Ja, ist auch so ein bisschen Mission Impossible mäßig. Also Guri trägt ja dann auch, gibt sich ja dann auch zeitlang in diesem zweiten Comic zumindest als Shizor aus. Ne, wo dann alle mal denken, ja, was ist denn los? Warum ist der denn auf einmal wieder zurück? Und warum ist der denn da? Und dann kriegt sie halt noch so eine Backstory irgendwie. Aber naja, ist halt auch, ich glaube, man hat halt einfach noch ein bisschen die Fans ja den ein oder anderen Euro oder Dollar aus der Tasche locken wollen. Und deswegen hat man diesen Spin-off-Comic so viele Jahre später dann nochmal aufs Tableau gebracht. Und du hast, glaube ich, auch noch einen One-Shot, ne?
So ein. Das habe ich dann noch durch Zufall aufgetan, wie ich nochmal geschaut habe, was es gibt. Da sind mir dann noch zwei Comics aufgefallen. Das eine ist ein One-Shot, auch von Dark Horse. Ich gucke jetzt gerade, ob man, von 98, mit dem schönen Namen Star Wars The Jabba Tape. Und das ist wieder, also ich lese ja nicht viele Comics und auch nicht viele von den alten, aber immer wenn ich diese Dark Horse Comics habe, vor allem so rund um Boba und Jabba und so weiter, finde ich super. Und auch hier wieder, es ist so abstrus. Also erstens der Comic, und ich weiß nicht, ob das hier das einzige oder das erste Mal ist, auch wieder entweder bei Mando oder Kenobi gibt's ja die Einstiegsszene, wo wir diese Mönche, die in diesen Spinnenskeletten rumlaufen, ne, wo quasi nur noch die Hirne konserviert sind. Damit fängt dieser Comic auch an mit einem tollen Panel. Und dann die Handlung wieder fantastisch. Und zwar Jabba ist verschwunden. Aber es wird ein Schiff von ihm gefunden. Dieses Schiff ist aber quasi von einer künstlichen Intelligenz gesteuert und beschützt, die ein Videotape hat, was eben Jabba ist, der quasi zu den Eindringlingen in seinem Schiff spricht und die versuchen quasi das Schiff zu klauen, weil da eben extrem viele Reichtümer drin sind und diese künstliche Intelligenz quasi Jabba Virtual versucht das Schiff zu verteidigen. Es ist also keine Ahnung, den hat man in 20 Minuten gelesen, aber es ist einfach super toll.
Das klingt wild, ja.
Und dann habe ich noch was anderes und das habe ich tatsächlich noch OVP, werde ich aber, glaube ich, schade, dass wir jetzt ein Podcast und kein Videoformat sind, da werde ich, glaube ich, für Insta oder sowas mal ein Bild machen, und zwar gibt's hier, dann gab es noch das Premium-Produkt Battle of the Bounty Hunters, habe ich mir blind bestellt, weil ich dachte, klingt ja super, und dann habe ich reingeguckt und gesehen, oh, das sind nur 5, 6 Seiten, denn das ist ein Pop-Up-Book, was nochmal ein ganz kurzer Comic mit unserem Freund Boba Fett ist, mit tollen Panels, aber was man macht, also Pop-Up quasi, man klappt es auf und dann kommen eben einzelne Teile, zum Beispiel mal Slave One oder er selbst, steigen dann so auf und man kann die sich angucken. Entsprechend dünn wird die Story wahrscheinlich sein, aber das fand ich auch immer so ein tolles kleines Highlight dieser Geschichte.
Genau. Um die jüngsten Star Wars Fans quasi auch noch mit ins Boot zu holen. Genau.
Sonst, ich überlege gerade, wir haben die Trading Cards, vielleicht sollte man die nochmal kurz ansprechen, weil sowohl du und ich ja jetzt kurz vor knapp da nochmal reingesogen wurden, ne? Weil ich habe das gar nicht so ernst genommen am Anfang, top. Ich glaube, die sind auch aus den UK, bin mir aber gar nicht sicher.
Tops, ja.
Tops, genau. Die waren ja drin und haben eben Trading Cards gemacht und erst fand ich das ein bisschen seltsam, weil diese Trading Cards, soweit ich das verstehe, haben überhaupt keinen spielerischen Wert oder so, ne? Sondern sind wirklich einfach nur Motive, die damals rausgebracht wurden. Und dann habe ich mich aber mal so irgendwann vor ein paar Tagen mal durchgeklickt und habe eben festgestellt, wie du schon gesagt hast, das Artwork von diesen Dingern ist wirklich fantastisch, weil es genauso ein bisschen diesen Ralph McQuarrie-Vibe hat, ja. Tolle Szenen, jetzt nicht alles ist auf dem gleichen Level, ja. Und entsprechend habe ich mir jetzt auf eBay mal ein kleines Konvolut bestellt, was leider noch unterwegs ist, weil es wieder aus England kommt. Und ich habe gesehen, du hast ja auch dir schon ein paar gesichert, ne?
Genau, ich habe ich bin auch shoppen gewesen, weil ich diese Hildebrand-Bilder halt so schön finde. Und da wären halt wirklich dann, also ich glaube, es sind 100 Stück. Ich habe jetzt so 90 davon in so einem auch im Konvolut bekommen. Und die erzählen sozusagen die Geschichte vom Buch nochmal nach, also so szenenweise. Mit einer Beschreibung hinten drauf. Also da wird dann immer erzählt, was gerade in der jeweiligen Szene passiert. Und dann haben sie halt so einen ikonischen Two-Shot oder sowas mit zwei sich duellierenden Charakteren auf der anderen Seite. Und da sieht man halt auch viel mehr von Shizor noch in ganz unterschiedlichen Designs. Lea natürlich auch, ne, mit ihren schicken Dresses und dann ihrem Bush-Outfit. Und da ist schon sehr, sehr viel Atmosphäre auch drin, also das, was du auch vorhin erwähnt hast, ne, der Shrender mit seiner Outrider irgendwie abhebt von einem Planeten und er dann im Sternenfeld sich langsam aber sicher in die Ferne verflüchtigt. Solche Sachen fangen die halt super ein und ich habe gestern wirklich eine halbe Stunde lang die alle mir mal in Ruhe angeguckt und fand's dann auch ein bisschen schade, dass die so klein sind, weil diese Trading Cards sind halt, jeder, der so Sammelkarten eben kennt, der weiß, die haben eine ganz bestimmte Größe und gerade in der Qualität, in der die gezaubert wurden, würde man die sich tatsächlich auch mal groß auf DIN A4 oder noch größeren Formaten wünschen.
Ja, das ist wirklich schade. Ich glaube, ich werde mir auch noch die LP, die du mir vorhin hier in Skype kurz gezeigt hast, die werde ich mir auch noch holen, obwohl ich keinen Plattenspieler mehr habe, aber ich finde einfach, das Artwork, das sowas, das kann man sich schön an die Wand auch mal hängen. Genau, und ich glaube, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, gar nichts verpasst oder vergessen, was bei Shadows of the Empire noch so rauskam. Ich habe ja am Anfang kurz so ein bisschen gesagt, ne, 90s Trash oder Juwel. Was ist denn unser Fazit? Also ich fange mal an. Also ich war wirklich jetzt insgesamt von dem ganzen Ding positiv überrascht, ja. Es ist zum Teil gerade das Buch, finde ich, nicht hundertprozentig gut gealtert. Aber ich habe schon viel Spaß jetzt gehabt mit der ganzen Story und vor allem mit den Comics und mit den Designs drumherum, ja, und find's eigentlich schade, dass das Ding jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es halt einfach vom Kanon her und von den ganzen Sachen, die entstanden sind, keine große Relevanz mehr hat und halt in den 90ern dann auch von der Zahntrilogie so ein bisschen überstrahlt wird, ne.
Ja, ist halt auch schwierig, also ganz klar. Aber vielleicht auch die einzige Möglichkeit, um die Wirkung der Zahntrilogie halt noch auf ein anderes Level zu heben, ganz klug gemacht, dieses mediale Interesse auch zu wecken über diese vielen verschiedenen Elemente des Projektes von Lucasfilm, sehr, sehr cool eingefädelt. Ich find's auch immer noch toll. Gut, bei mir ist natürlich auch wieder ein Teil Nostalgie mit dabei, weil ich eben damals gerade im Studium steckte, als das alles in Deutschland dann auch irgendwie ankam. Und ich war Zeit meines Lebens schon immer ein großer Fan von Soundtracks. Ne? Von daher habe ich auch zudem natürlich eine ganz enge Beziehung. Und das Buch habe ich tatsächlich erst, glaube ich, ein bisschen später gelesen. Und wenn ich mit dem Buch angefangen hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht so wirklich den Zugang zu dem Projekt gehabt. Aber wie gesagt, ich hatte nach dem Soundtrack dann das Game gespielt auf dem PC ein Jahr später. Und von daher kann ich die Qualitäten und auch die historische Relevanz, gerade auch für Star Wars an sich, die kann man sehr, sehr gut einbetten. Und da kann man das ein oder andere, glaube ich, auch verzeihen, wenn es ein bisschen zu trashig wird oder wenn die, ja, das ein oder andere in dem Comic halt irgendwie dann einfach nicht klug umgesetzt wird. Denn so sehr wir das immer auch erwähnt haben, dass es interessante Aspekte gibt, wie sich die Medien unterschiedlich auch befruchtet haben im Produktionsablauf, so sind halt auch viele Dinge dann, die einfach nicht gut funktionieren, die man aber halt mit reinheben muss, weil sie eben zur Geschichte gehören. Und aber wie gesagt, er ist immer noch genug spannende Lore, glaube ich, drin, selbst wenn sie nicht mehr kanonrelevant ist, um mal so einen kleinen Ausflug in diese Periode zu machen. Und ja, insbesondere auch, weil wir halt dann eben jetzt auch wieder eine neue Version davon bekommen durch Ahsoka und die bevorstehende Serie, fand ich es halt eben auch schön, sich mal wieder damit auseinanderzusetzen.
Definitiv. Also bei mir hat das jetzt auch nochmal ein bisschen die Lust auf diese, sag ich mal, 90er, 2000er Star Wars Sachen geweckt. Muss ich mal schauen, was ich da noch so entdecken kann. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall da auch nochmal mitmachen. Ihr schreibt einfach am besten per Instagram, Twitter oder E-Mail postetüberraumpodcast.net. Ja, könnt ihr gerne schreiben. Schreibt auch mal dazu. Habt ihr das damals mitbekommen? Habt ihr das schon mal gelesen, geschaut? Habt ihr vielleicht das Spiel gespielt? Und dann verlose ich einfach das Paket. Wie gesagt, Buch, Comics und so weiter. Das schicke ich dann raus, dass ich ein bisschen Platz habe. Und dann könnt ihr echt in die Welt eintauchen. Auch ein Making-of ist dabei. Lohnt sich wirklich. Und ansonsten, ich verlinke auf jeden Fall diese tolle YouTube-Doku, die das alles auch noch mal ein bisschen zusammenfasst. Da ist ein Interview mit dem Entwickler von dem Spiel dabei. Da sind viele tolle Bilder dabei. Den Soundtrack könnt ihr euch auf Spotify anhören. Lohnt sich auf jeden Fall auch, den mal anzuhören. Wie gesagt, guckt nicht auf die Titel, wenn ihr vorher noch die Geschichte erleben wollt. Vielleicht ist ja immer so ein Star-Wars-Problem. Genau, ansonsten, ja, die Folge geht hoffentlich online, bevor Ahsoka startet. Da sind wir jetzt, glaube ich, alle gespannt drauf. Und Thilo, bei dir geht's dann ja wieder wahrscheinlich weiter mit der Besprechung von Ahsoka.
Genau, in altgewohnter Manier widme ich mich mit einem Gast dann wechselnd jede Woche Mittwochabends, ja, irgendwann den Reviews zu Ahsoka. Und die kommen dann auch zeitnah natürlich wieder in den Äther, und das wird dann uns jetzt begleiten, schätze ich mal, bis Anfang Oktober, also weit in den Herbst hinein, und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Im Moment ist ja alles noch ziemlich geprägt von den Streiks der Autoren beziehungsweise auch der Schauspieler in Hollywood, und das hat natürlich auch laufende Projekte ja leider mit negativen Dingen belastet, auch Andor natürlich, da wissen wir nicht, wird es tatsächlich nächstes Jahr, wie angekündigt, im Sommer rauskommen oder müssen wir noch länger warten? Naja, in der Hinsicht muss man, glaube ich, den Dingen noch ein bisschen Zeit geben und hoffen, dass sie eine einvernehmliche Einigung finden, die für alle beteiligten Parteien dann auch gut ist. Und hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr uns auf tatsächlich auch super schönen Star Wars Content freuen. Aber jetzt richten wir die Augen erstmal auf Ahsoka und freuen uns auf Thrawn und Ezra und die Abenteuer, die mit der Rebels Crew zu erleben sind.
Genau, das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, die Studios sollten sich mal nicht so lumpen lassen. Ich meine, wenn man hört, was ein Iger an Boni allein reinstreicht, da kann man den AutorInnen auch mal vielleicht ein paar Prozente mehr geben. Ne? Gut. Aber das ist mal mein Beitrag zum Arbeiterkampf. Ja, in diesem Sinne, Thilo, es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was gelernt wieder und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar interessante Informationen. Schaut euch das auf jeden Fall an, ja, und lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Möge die Nacht mit euch sein.